Vor knapp 5 Wochen war Neujahr. Ja, es war Neujahr. Wusstet ihr das? Also in Israel war Neujahr. Das jüdische Jahr beginnt irgendwann Ende September, Anfang Oktober herum. In dieser Zeit ist es mal ein bisschen abhängig, weil es ein Mondjahr ist. Und da fängt ein neues Jahr in Israel an. Und dann gibt es eine Regel, dass die ersten 10 Tage danach, 10 Tage nach Neujahr ist, der größte Feiertag, der große Versöhnungstag. Vielleicht habt ihr von Yom Kippur schon mal gehört. Es gibt den Yom Kippur-Krieg, weil die Gegner Israels damals an diesem großen Versöhnungstag Israel überfallen haben, weil sie wussten, da ist jeder in der Synagoge, da ist keiner im Militär aktiv. Das gibt es seither auch nicht mehr dort. Aber in dieser Zeit zwischen Neujahr und diesem großen Versöhnungstag gibt es eine sehr, wie ich finde, sehr spannende Tradition im Judentum. Und zwar die Aufgabe an jeden zu überlegen, ob man mit irgendjemand noch im Streit ist. Und bis zu diesem großen Versöhnungstag, wo es ja dann um Versöhnung Gott gegenüber geht, hat man den Auftrag, die Dinge zu klären, die da vielleicht noch da liegen. Ich dachte immer, das ist eigentlich keine schlechte Idee. Vielleicht könnten wir sowas zwischen Weihnachten und Neujahr für uns mal vornehmen. Mal zu gucken, gibt es noch irgendjemand, bei dem ich mich entschuldigen muss oder dem ich vergeben muss? So Versöhnung untereinander. Und du hast ja eben dieses Buch, Wer gern lacht, bleibt länger jung, erwähnt. Da habe ich gedacht, okay, dann nutzen wir das mit dem Lachen mal, indem ich euch einen kleinen Witz aus dieser erzähle. Und dafür brauchte man diese Vorgeschichte. Es war also auch am großen Versöhnungstag und der Blum, Geschäftsmann, jüdischer Geschäftsmann, hatte so einen Kontrahenten und er wusste, sie sind sich nicht so ganz einig und er wollte das doch vor dem Synagogengottesdienst noch klären. Und er geht auf ihn zu und reicht ihm die Hand und sagt, ich wünsche dir dasselbe, was du mir wünschst. Darauf dreht er sich um und sagt, fängst du schon wieder an? Ja, in einer meiner letzten Predigten habe ich hier in der Gemeinde über das Thema Versöhnung gesprochen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert. Es ging um Versöhnung mit Gott, Versöhnung mit uns selbst, Versöhnung untereinander. Und solche Sachen bleiben ja nicht immer so hängen, aber vielleicht ist dieses Bild des römischen Sklavenmarktes hängen geblieben, was ich dabei gezeigt habe. Erinnert euch vielleicht dran. Ja, vielleicht ist das hängen geblieben. Ich möchte dieses Thema gerne heute ein wenig vertiefen. Und zwar unter der Überschrift Versöhnung als Gabe und Aufgabe. Und wir haben den Predigtext gerade schon gehört aus dem 2. Korintherbrief und ich möchte 3 Aspekte betrachten dabei. Das erste ist radikal neu, wie Gott uns verändert hat. Das zweite ist versöhnt mit Gott, wodurch Gott uns verändert hat. Ja, ich glaube, ich sollte auf on machen, dann geht's auch, ne? Da sind wir, radikal neu und jawohl. Wenn man das Ding nicht anschaltet, geht es nicht, ne? Okay, Technik. Und der dritte Gedanke ist der Dienst der Versöhnung, wozu Gott uns verändert hat. Also wie, wodurch, wozu. Und der Predigtext, wie gesagt, aus 2. Korinther 5, Verse 17 bis 21, den haben wir gerade schon gehört. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus und uns das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Wie gesagt, der erste Gedanke kann, klappt das jetzt? Ja, okay, die Luft anhalten. Radikal neu, wie Gott uns verändert hat. Es heißt ja, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Kreatur. Er ist eine neue Kreatur. Was heißt das, in Christus sein? Paulus benutzt diese Formulierung sehr oft in seinen Briefen. Für ihn umschreibt sie das, was wir mit dem Wort Christsein beschreiben. Christsein heißt für Paulus in Christus sein. Und wenn wir uns ein bisschen näher mit diesem Begriff, mit dieser Aussage beschäftigen, dann merken wir auch schnell, dass es eigentlich eine andere Art ist, Christsein zu sehen, als wir das oft tun. Wir verstehen ja oft unter Christsein, da glaubt jemand an Jesus. Also Mitglied einer Gemeinde, ist vielleicht getauft und er legt bestimmte Verhaltensweisen an den Tag. So, das ist Christsein. Ja. An Jesus glauben, in der Gemeinde sein und eine bestimmte Verhaltensweisen leben. Und Paulus, ich glaube, Paulus würde sagen, das ist nicht genug. Das reicht nicht. Denn er sagt ja noch nichts über die innere Einstellung eines Menschen aus. An Jesus habe ich immer geglaubt, von meinem Kopf her, immer. Ich habe das immer für wahr gehalten. Ich habe nie daran gezweifelt als Kind, aber mit meinem Alltag hatte das nichts zu tun. Ich habe auch bestimmte Verhaltensweisen in der Gemeinde, war sogar aktiv zum Teil. Ich habe bestimmte Verhaltensweisen an den Tag gelegt, die man von mir erwartete, weil ich ja Christ bin. Und trotzdem war ich nicht in Christus. Paulus würde sagen, du musst in Christus sein. Und wenn ich in Christus bin, heißt es doch mein ganzes Leben, mein ganzes Denken, mein Fühlen, mein Wollen ist von ihm geprägt. Stell dir vor, du bist im Wasser, ja, dann ist Wasser um dich überall herum. Wenn du in Christus bist, ist alles, was du tust, muss durch Christus hindurch. Wenn ich in Christus bin und dir die Hand gebe, dann muss ich das ja mit ihm und durch ihn tun. Wenn du in Christus bist, gibt es nichts mehr, was ohne Christus ist. Alles ist davon bestimmt. Und die Frage ist, wie ist das? Sind wir das? Bist du es? Bin ich in Christus? Prägt und bestimmt Jesus wirklich jede Entscheidung deines Lebens, jedes Wort, was du sagst, jede Tat, die du tust? Und ich glaube, wir merken sehr schnell, da kann man nicht so schnell sagen, jojo. Also, ich spüre das in meinem eigenen Leben immer wieder, eine Diskrepanz, die da ist, ja. Das ist einerseits ja und andererseits schaffe ich es dann aber doch nicht. Mir immer bewusst zu machen, in Jesus zu sein und alles durch ihn zu tun, das schaffe ich nicht. Und ich vermute mal, bei dir ist es auch nicht anders. Aber was können wir machen? Woran liegt das? Wie können wir diese Diskrepanz überwinden? Und ich will es mit einem Vergleich deutlich machen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin ja auch aktiv bei Neues Leben Südamerika. Wir haben vorwiegend Argentinien Arbeit in einem Armenviertel in der Stadt Concordia, ist eine der ärmsten Städte Argentiniens mit über 50% Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze und bei den Kindern ist es, glaube ich, über 65%, die in Armut leben. Bei einer meiner Reisen war ich mal in dieser Stadt, der unser Waisenhaus ja auch steht mit knapp 100 Kindern und wir sind mal durch die Stadt gefahren und wir sind dahin gefahren, der Gestank war unerträglich. Also auch wenn du die Fenster zugemacht hättest, was aber bei der Temperatur nicht ging. Und dann dachte ich, diese Menschen, ganze Familien, die offenbar auf der Müllkippe leben, Männer, Frauen, Kinder, die den Abfall durchwühlen nach Essbarem oder Dingen, die man irgendwie zu Geld machen kann. Ich muss sagen, dieses Erlebnis hat mein Verständnis von Armut ziemlich verändert. Ich bin heute sehr allergisch, wenn man in Deutschland von Armut spricht. Ich sage, ich habe überhaupt keine Ahnung, was Armut ist. Das ist was ganz anderes hier. Und jetzt stell dir Folgendes vor. Stell dir vor, da ist ein extrem reicher Mann. Und er kommt und holt und lädt so jemanden von der Müllkippe aus ein. Bei ihm zu wohnen ab jetzt. Sagt, du musst nicht mehr draußen, du kannst bei mir wohnen. Und nicht nur das, er adoptiert ihn. Er macht ihn zu seinem Sohn oder seiner Tochter. Ja. Gestern noch lebt er im Müll, heute der Sohn eines ganz reichen Mannes. Das ist jetzt sein rechtlicher Status. Alles hat sich geändert. Ja. dem Moment. Alles hat sich geändert. Alles ist neu geworden. Aber es heißt noch nicht, dass dieser Mensch jetzt auch schon so lebt, wie man als Kind von jemand, der so reich ist, leben sollte. Es gibt unendlich viele Dinge, die jetzt neu gelernt werden müssen. Angefangen von so einfachen Sachen wie der täglichen Hygiene, Zähneputzen, Haare waschen und solche Sachen, bis zum Verhalten anderen Menschen gegenüber. All das muss gelernt werden. Und vielleicht ertappt er sich immer wieder mal dabei, wie er Mülltonnen, an denen er vorbeigeht, aufmacht und reinguckt, um zu sehen, ob da noch was Wichtiges drin ist. Brauche ich ja eigentlich gar nicht, ja, versteht ihr? Es ist schon alles anders, aber bis das im Alltag ankommt, ist ein langer Prozess. Die Voraussetzungen sind gelegt und jetzt muss sich was ändern. Und ich glaube, das ist das, was Paulus hier meint. Wir sind in Christus. Damit sind wir eine völlig neue Schöpfung. Es ist alles ganz anders, alles ganz neu geworden. Und trotzdem ist noch längst nicht alles neu. Denn jetzt geht es darum, das zu leben, was man ist. In Christus zu leben, weil man in Christus ist. Wie Christus zu leben, weil man in Christus ist. Wenn wir jetzt unterschiedliche Bibelübersetzungen miteinander vergleichen würden, würden wir merken, dass es hier durchaus Unterschiede in der Übersetzung gibt. Die einen sagen, Neues ist geworden, die anderen, alles ist neu geworden. Und es gibt durchaus Argumente für beide Übersetzungen. Es gibt hier nicht die richtige oder die falsche Übersetzung. Aber wenn wir nochmal über unseren Menschen von der Müllkippe nachdenken, der jetzt ein adoptiertes Kind eines reichen Mannes ist, dann wird klar, dass auch beides eigentlich stimmt. Es ist wirklich alles neu geworden. Und trotzdem muss dieses Neue, das jetzt Wirklichkeit geworden ist, noch Alltag werden. Und in diesem Sinne muss sich noch vieles erneuern. Weil ja schließlich schon alles neu geworden ist. Versteht ihr diesen Zusammenhang? Ich finde ihn wichtig für uns zu begreifen. Du bist schon Kind Gottes. Du bist schon in Jesus. Aber jetzt musst du das Leben lernen. Jetzt musst du deinen Alltag durchdringen. Und das ist eine Lebensaufgabe. Das ist nichts, was man in 5 Jahren lernen kann. Das ist nichts, wo man 3 Jahre an eine Bibelschule geht und dann hat man das. Das ist nichts, wo man in die Rente kommen muss und dann hat man es. Ich kann euch das jetzt sagen, es ist nicht so, ich bin jetzt in Rente. Das ist auch nichts, wo man sagen kann, wenn du viele Jahre Dozent gewesen bist an einer theologischen Ausbildungsstätte, dann hast du das. Oder wenn du so und so oft im Ja, predigst, dann hast du das. Nein, das ist etwas, wo man immer wieder dran lernt, was unser ganzes Leben betrifft. Übrigens nennt die Bibel genau diesen Prozess Heiligung. Das ist gar nichts Abstruses, das ist gar nichts mit Heiligenschein oder dergleichen. Das heißt nichts anderes als immer mehr das zu leben, was du bist. Der zweite Gedanke, versöhnt mit Gott, wodurch Gott uns verändert hat. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Ich habe es bei meiner letzten Predigt auch schon mal gesagt. Ich möchte es hier nochmal sehr stark betonen. Hier steht nicht, dass Gott mit uns versöhnt wurde, sondern Gott hat uns mit sich versöhnt. Ja? Und das alles von Gott, der uns mit sich selber versöhnt hat durch Christus. Und uns das Amt gegeben hat, was die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber. Also nicht Gott muss versöhnt werden, weil er sauer ist, weil er ärgerlich ist auf dich oder mich. Nicht Gott muss versöhnt werden, wir müssen versöhnt werden. Wir haben ihn abgelehnt, wir haben ihn zurückgewiesen. Und ja, Gott ist zornig über unsere Sünde, das sagt die Bibel ganz klar. Aber sein Wesen ist und bleibt das der Liebe zu uns. Seine Sehnsucht ist, dass wir zurückkommen, dass wir wieder mit ihm versöhnt werden, dass unser Zerbruch geheilt wird. Versteht ihr nicht? Gott muss sich versöhnen, er muss uns versöhnen. Das ist diese Geschichte von dem Gleichnis, von dieser Erzählung von den zwei verlorenen Söhnen und der jüngere verlorene Sohn, der von zu Hause weggegangen ist. Als der nach Hause kommt, ist die Reaktion des Vaters einfach nur überströmende Liebe. Nicht erstmal zur Rechtweisung, nicht, hör mal, du musst jetzt mal 2 Monate richtig hier zu Hause arbeiten und dann können wir nochmal drüber reden. Ja, mein Zorn muss irgendwie gestillt werden, gar nichts, nichts dergleichen. Denn der Vater hatte nie aufgehört, ihn zu lieben. Es gibt so eine tolle Geschichte in der Bibel. Ich finde, das ist diese Geschichte des Propheten Jona. Und der kennt diese Liebe Gottes. Das weiß er. Und für sich selber ist das auch völlig in Ordnung. Ja, also dieser Psalm des Jona, Kapitel 2, wo er dann Gott dankt dafür, dass er ihn gerettet hat aus dem Meer heraus und so. Dass, ja, obwohl er von ihm weggelaufen war. Das ist völlig okay, dass Gott mit ihm gnädig und barmherzig ist. Aber dann ist Gott auch gnädig und barmherzig mit Ninive. Und da ist er stinksauer. Ich wusste es ja, dass du gnädig bist und barmherzig und geduldig und von großer Güte. Ja, und das ist Jona. Und er zeigt einfach, Gott ist gnädig. Auch einer solchen Stadt wie Ninive. Und er sagt nicht, jetzt wollen wir mal abwarten, wie lange diese Umkehr hält. Ob das auch im nächsten Monat noch so ist. Ob sich jeder daran hält. Er sieht die Umkehr und er ist barmherzig und gnädig, weil das sein Herzensanliegen ist. Versteht ihr? Das ist die Geschichte. Das sagt uns diese Geschichte. Gottes Herzensanliegen ist, dass wir versöhnt werden mit ihm. Es ist interessant, dass das Wort, das hier im griechischen Text verwendet wird für Versöhnung, außer an unserer Stelle im Neuen Testament nur noch in Römer 5 vorkommt, Vers 10, im gleichen Sinne wie hier. Und dann nochmal in 1. Korinther 7, Vers 11. Und da ist die Rede von einer Frau, die sich von ihrem Mann hat scheiden lassen. Und Paulus sagt, dass sie nun unverheiratet bleiben oder sich mit ihrem Mann versöhnen soll. Und ich finde, das ist ein Bild, das uns vielleicht hilft zu verstehen, um was es hier geht. Die Bibel wird ja oft das Bild von Mann und Frau benutzt, wenn es um das Verhältnis zwischen Gott und uns geht. Und wie diese Frau in 1. Korinther 7 sind wir von Gott weggelaufen. Wir haben uns von ihm losgesagt, wir haben uns scheiden lassen, sage ich mal. Das ist für die meisten gar keine eigene Entscheidung gewesen, die sie getroffen haben, denn wir sind ja nicht von Geburt an bei ihm gewesen. Wir sind schon so geboren. Wir werden schon in diese Trennung von Gott hinein geboren. Das ist das, was damals im Sündenfall passiert ist und seitdem, seit Adam und Eva gilt für alle. Wir sind von Gott getrennt. Aber Gottes Sehnsucht ist, dass wir uns versöhnen mit ihm. Dass wir zu ihm zurückkehren. Denn auch wenn wir selbst vielleicht noch nie bei Gott waren, wenn wir ihn gar nicht kennen, ist doch in uns, glaube ich, in uns allen auch eine tiefe Sehnsucht nach Gemeinschaft mit Gott verankert. Ich glaube, dass in uns diese Lücke ist, die nur Gott füllen kann. Die Sehnsucht nach Gott, die jeder Mensch in sich trägt. So lange, bis sie von Gott gestillt wird, wie der Kirchenvater Augustin mal gesagt hat. Wir sind eigentlich bewusst und unbewusst immer auf der Suche nach jemandem, der das kann, diese Sehnsucht füllen. Und immer wenn wir die Sehnsucht nach Gott mit irgendetwas anderem füllen, mit irgendwelchen materiellen Dingen, mit anderen Götzen, mit, was weiß ich, Erfolg oder Macht oder Geld oder Sex oder was auch immer. Immer wenn wir versuchen, diese Sehnsucht zu füllen mit anderen Dingen, dann stellen wir irgendwann fest, das geht nicht. Das erfüllt nicht. Das mögen gute Dinge sein, Geld ist ja nicht an sich was Schlechtes, ja? Aber wenn ich versuche mit Besitz und Geld die Lücke zu füllen, die nur Gott füllen kann, dann klappt das nicht. Und ich werde enttäuscht, weil nur Gott diese Sehnsucht füllen kann. Und genau das ist Evangelium, dass Gott das auch will. Deshalb war er in Christus, wie es hier heißt. Er war in Christus, als er auf dieser Welt lebte und ist für uns ans Kreuz gegangen. Das heißt hier, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. Uns unsere Sünden nicht zurechnen. Das ist nur möglich, weil sie in Jesus schon getragen wurden. Versteht ihr? Gott kann nicht einfach sagen, ach, da gucken wir mal drüber hinweg. Du hast was Schlimmes getan, aber wir tun mal so, als wäre das nicht schlimm. Das geht nicht. Dann würde am Ende die Ungerechtigkeit siegen. Das geht nicht. Der gerechte Gott kann nicht einfach sagen, schwamm drüber. Und deswegen trägt er selber diese Schuld am Kreuz. Er hat seinen Sohn, er war in Christus, heißt es hier. Gott in Jesus und trägt unsere Schuld. Und jetzt kann er vergeben. Noch einmal ein Bild, dieser superreiche Mann lädt nicht nur einen Menschen von der Müllkippe ein, er lädt sie alle ein. Er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich mache euch zu meinen Kindern. Es ist alles bereit, du musst nur noch kommen. Wie ist das mit dir? Vielleicht bist du schon länger Christ. Bist vielleicht von klein auf in der Gemeinde. Glaubst alles das, was gesagt ist, wie ich es von mir eben auch erzählt habe, ja? Aber bist du schon neu geworden? Vielleicht bist du auch neu dazugekommen. Vielleicht ist das alles für dich noch irgendwo neu und spannend und interessant. Die entscheidende Frage ist, ob du dich auf dieses Angebot eingelassen hast. Weißt du, wenn dieser Mensch zu dem auf der Müllkippe geht und sagt, ich will dich zu meinem Sohn machen, was muss er machen, dieser auf der Müllkippe? Er muss sagen, ja, danke. Er kann auch sagen, glaube ich nicht. Oder, nee, mir gefällt es gerade hier, ich habe gerade eben was gefunden, da kann ich gut Geld mitmachen, das lasse ich jetzt hier nicht liegen. Verstehst du? Du musst dein altes Leben zurücklassen, wenn Jesus dir das Neue anbietet. Das geht nicht gemeinsam. Du kannst es nicht festhalten. Und deswegen die Frage, hast du dieses Angebot der Versöhnung schon angenommen? Und wenn nicht, dann lade ich dich herzlich ein. Mach das doch. Lass dich beschenken mit Vergebung von Gott. Da ist der Vater, der mit offenen Armen dasteht und wartet, dass du zu ihm kommst. Und sagt, komm, mein Sohn, meine Tochter, lass dich versöhnen mit Gott. Und der dritte Gedanke, der Dienst der Versöhnung, wozu Gott uns verändert hat. Von Paulus sieht Jesus all dem die Konsequenz und sagt, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Es wäre jetzt sicher spannend, wenn wir uns miteinander darüber austauschen könnten, was wir so in unserer Kindheit mit Gott und Gemeinde erlebt haben. Und einige würden vielleicht auch erzählen davon, dass sie da als Kind manchmal viel Druck erlebt haben. Man kann vor Gott eigentlich nie genügen. Vielleicht hast du es auch nicht in der Gemeinde, in der christlichen Gemeinde, vielleicht hast du es in anderen Kontexten mit anderen Gottheiten erlebt, wie viel Druck da manchmal sein kann. Wie man immer den Eindruck hat, ich reich nicht, es genügt nicht. Aber auch ein Christen haben das auch manchmal gemacht. Und dann entsteht so das Bild eines Gottes, der immer mit dem erhobenen Zeigefinger dasteht. Sag, mach bloß nicht. Und vielleicht sogar mit dem, der hinter dir steht und nur darauf wartet, dass du was falsch machst, um einmal zuzuschlagen. Auf der anderen Seite ist aber heute oft so, dass wir gar nicht mehr reden von Schuld und Sünde. Das ist auch so, in vielen christlichen Kreisen wird gar nicht mehr darüber gesprochen. Es ist nur noch der liebe Gott, der alles nicht so eng sieht. Der wird uns schon vergeben, der vergisst schon, der fordert auch nichts. Das ist eher so ein sanfter, schwacher Gott, der im Wesentlichen dazu da ist, dass es uns gut geht. Und ich glaube, beides ist nicht das, was die Bibel uns erzählt. Paulus geht einen anderen Weg, einen dritten. Und er spricht davon, dass es die Liebe Gottes ist, durch die er uns seine Versöhnung schenken will. Denn wir brauchen diese Versöhnung, weil wir vor Gott schuldig sind. Also es ist nicht Gott, der da steht und zuschlagen will, sondern der uns liebt und der uns ruft. Aber es ist auch nicht der Gott, der sagt, das machen wir einfach so irgendwie und ich bin schon für dich, sondern der viel investiert. Weil er weiß, dass wir, wenn wir ohne ihn leben, von der Quelle des Lebens getrennt sind. Und weißt du, wenn du auf einem Weg unterwegs bist, wo du getrennt bist vom Leben, von der Quelle des Lebens, dann ist doch logisch, wo dieser Weg endet. Er endet im ewigen Tod, wie die Bibel das nennt. Oder Hölle, wie das manchmal bezeichnet wird. Wir haben da ganz komische Vorstellungen von. Aber es ist eigentlich der Zustand der Trennung von Gott. Ja? Der Zustand der Trennung von Gott. Wenn wir diese Liebe und Versöhnung Gottes erfahren haben, wenn wir erlebt haben, wie Gott ist und wie er uns liebt, dann sollen wir zu Botschaftern dieser Liebe werden. Es ist interessant, wie Paulus dann im nächsten Kapitel fortfährt. Man darf ja nicht vergessen, dass die Einteilung in Verse und Kapitel erst sehr viel später ist. Die ist ja nicht ursprünglich, hat ja nicht der Autor schon gemacht. Die Texte im Neuen Testament wurden zum Beispiel, da wurden nicht mal zwischen Worten getrennt, die wurden alle aneinander geschrieben. Ja, und die Einteilung in Verse ist erst im Mittelalter gemacht worden, in Kapitel. Übrigens waren die Verseinteilung erst und dann kam die Kapiteleinteilung sogar. Ja, das war ursprünglich gar nicht. Deswegen haben die Korinther an dieser Stelle natürlich weitergelesen. Und sie haben gelesen, als Mitarbeiter aber ermahnen wir euch, dass ihr die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangt. Denn er spricht, ich habe dich zur Zeit der Gnade erhört und habe dir am Tag des Heils geholfen. Siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade, siehe, jetzt ist der Tag des Heils. Die Gnade Gottes nicht vergeblich empfangen, darum geht es. Es ist die Liebe Gottes, die uns antreibt, sagt Paulus. Die Gnade Gottes, die uns zum Tun auffordert. Dazu, dass unser Leben sich ändert und Gottes Vorstellung entsprechend gelebt wird, dass wir dieses In-Christus-Sein auch wirklich umsetzen. In den Versen vor unserem Abschnitt hatte Paulus das auch angesprochen. Er hatte davon gesprochen, dass wir alle einmal vor Jesus stehen und ihm gegenüber für unser Leben Verantwortung ablegen müssen. Lest doch mal das ganze Kapitel 5 und vielleicht auch 6 aus dem 2. Korintherbrief zu Hause in Ruhe nochmal durch. Diesen Zusammenhang zu verstehen. Paulus wird von Gottes Liebe und seiner Versöhnung angetrieben, nun selbst Botschafter von Gottes Versöhnung zu sein. Und ein Botschafter, haben wir eine gute Vorstellung von heute, ja, ein Botschafter, der ist nicht nur ein Redner, der ist auch mit seiner Persönlichkeit Botschafter seines Landes. Er ist Botschafter mit seinem ganzen Leben. Lebst du diese Versöhnung, die Gott dir geschenkt hat? Lädst du durch dein Leben und durch deine Worte andere ein? Begegnet man automatisch Gott und seiner Liebe, wenn man dir begegnet? Ich möchte mit einem Beispiel schließen, das ich in einem Kommentar eines Auslegers zu unserem Text gefunden habe. Steht nicht hier, ich habe es nur weggemacht jetzt. Um Himmels Willen, wieso tun sie so etwas? Der Zeitungsreporter war fassungslos. Eine junge Frau hatte gerade einen Wettbewerb gewonnen. Der Hauptpreis war eine dreiwöchige Reise um die Welt. Eine einmalige Gelegenheit, die nie wiederkommen würde. Und sie hatte darauf verzichtet, um bei einer Freundin zu bleiben, die für eine lebenswichtige und äußerst kritische Operation ins Krankenhaus musste. Der Reporter fuhr fort, ich meine, sie hätte das doch sicher verstanden. Und sie hat doch sicher auch noch andere Freundinnen, die bei ihr bleiben können. Die junge Frau blieb ruhig und spitzte die Lippen. Als sie schließlich merkte, dass sie nicht mit Schweigen davonkommen würde, brach es aus ihr heraus. Okay, Sie wollen es also wirklich wissen? Sie denken, dass ich verrückt bin. Was niemand von Ihnen weiß und was ich eigentlich auch nie erzählen wollte, ist, was meine Freundin vor 3 Jahren für mich getan hat. Ich war abhängig von Drogen und kam nicht von ihnen los. Es wurde immer nur schlimmer. Meine Familie hat mich vor die Tür gesetzt. Sie war der einzige Mensch, der sich um mich gekümmert hat. Sie hat mein Erbrochenes aufgeputzt, mir neue Kleider angezogen, mich ins Krankenhaus gebracht, mit den Ärzten verhandelt. Sie hat dafür gesorgt, dass ich all das durchstehe. Sie hat mir vor Gericht beigestanden. Sie hat mir sogar eine Stelle verschafft. Sie hat mich geliebt. Habe ich denn jetzt eine Wahl? Jetzt, wo sie selbst krank ist, ist es das Mindeste, was ich tun kann, bei ihr zu bleiben. Und das ist immer noch viel, viel weniger, als sie für mich getan hat. Das ist eine kleine Geschichte, die beschreibt, wie Liebe zur Tat wird. Da hat ein Mensch verstanden, was ein anderer für ihn getan hat. Und deswegen ist es für ihn gar kein Problem mehr, all das aufzugeben jetzt, diese Reise eben nicht anzutreten. Warum? Ist doch selbstverständlich, weil man so geliebt wurde. Nicht, weil man so einen Druck spürt, was machen zu müssen, sondern weil man so geliebt würde. Und ich bin überzeugt, je mehr wir begreifen, wie sehr Gott uns liebt, umso selbstverständlicher wird es, ein Leben zu führen, das ihm gefällt. Umso mehr werden wir das automatisch wollen. Umso weniger muss da Druck für da sein. Hast du verstanden, was Jesus für dich getan hat? Seine Liebe am Kreuz, der Motor, der dich geistlich antreibt, ist die Versöhnung mit Gott, die Jesus bewirkt hat, das Zentrum deines Lebens? Lebst du diese Versöhnung? Sprichst du von ihr? Treibt sie dich an? Verändert sie dich? Ist diese Versöhnung, die dir aus freier Gnade geschenkt wurde, das, was dein geistliches Wachstum befördert und dich motiviert, nun auch wirklich ganz für Jesus zu leben? Und damit mich niemand falsch versteht, diese Fragen gelten auch mir. Es sind Fragen, die wir uns immer wieder selber stellen müssen. Und es ist heute sicherlich ein guter Tag, damit anzufangen oder weiterzumachen. Wir haben heute darüber nachgedacht, wie ungeheuer die Versöhnung ist, die Gott uns schenkt. Und wie sie zugleich Gabe und Aufgabe ist. Diese Versöhnung Gottes ist radikal neu. Gott hat wirklich alles von Grund auf verändert. Durch den Tod seines Sohnes Jesus am Kreuz hat er alle unsere Schuld vergeben und zu seinen Kindern gemacht. Und er hat uns den Dienst der Versöhnung aufgetragen, damit wir jetzt als Botschafter in dieser Welt leben, durch unser Reden und Tun und Sein diese Versöhnung weitergeben. Und übrigens, er hat uns auch zugesagt, dass er dabei an jedem Tag bei uns ist und uns nie verlässt. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Amen.